Das Universum taucht in ein Meer aus Licht, von blau-weißem Flackern junger Sterne bis zum tiefroten Leuchten von Wasserstoffwolken. Jenseits der Farben, die das menschliche Auge sieht, gibt es Röntgen- und Gammastrahlenblitze, starke Radiostöße und das schwache, allgegenwärtige Leuchten des kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Der Kosmos ist voller sichtbarer und unsichtbarer Farben, alter und neuer. Aber vor all diesen gab es eine Farbe, die vor allen anderen erschien, die erste Farbe des Universums. Das Universum begann vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall. In seinen frühesten Momenten war es dichter und heißer als jemals zuvor. Der Urknall wird oft als brillanter Lichtblitz dargestellt, der aus einem Meer der Dunkelheit erscheint. Aber es ist kein genaues Bild. Der Urknall explodierte nicht in den leeren Raum rein. Der Urknall war ein expandierender Raum voller Energie. Anfangs waren die Temperaturen so hoch, dass kein Licht existierte. Der Kosmos musste für den Bruchteil einer Sekunde abkühlen, bevor Photonen erscheinen konnten. Nach ungefähr 10 Sekunden trat das Universum in die Photonenepoche ein. Protonen und Neutronen hatten sich in die Kerne von Wasserstoff und Helium abgekühlt. Und der Raum war mit einem Plasma aus Kernen, Elektronen und Photonen gefüllt. Zu dieser Zeit betrug die Temperatur des Universums etwa 1 Milliarde Grad Kelvin. Aber obwohl es Licht gab, gab es keine Farbe. Farbe ist etwas, das wir sehen können. Während der Photonepoche waren die Temperaturen so hoch, dass kein Licht in das dichte Plasma eindringen konnte. Die Farbe würde erst erscheinen, wenn die Kerne und Elektronen ausreichend abgekühlt sind, um sich in Atome zu binden. Und es dauerte nicht weniger als 380.000 Jahre, bis sich das Universum so stark abgekühlt hatte. Dies ist, was wir jetzt als den kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen. Diesen Lichtschein aus jener Zeit, als das Universum endlich gesehen werden konnte. Über Milliarden von Jahren hat sich das Leuchten bis zu einem Punkt abgekühlt, an dem es jetzt eine Temperatur von weniger als 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt hat. Doch damals war das Universum ein bisschen wärmer, ungefähr 3000 Grad Kelvin. Das frühere Universum war mit einem hellen, warmen Schein gefüllt. Wir haben eine gute Vorstellung davon, was diese erste Farbe war. Das frühere Universum hatte durchweg eine fast gleichmäßige Temperatur und sein Licht hatte eine Wellenlängenverteilung, die als schwarzer Körper bekannt ist. Bis dahin war das beobachtbare Universum eine transparente kosmische Wolke aus Wasserstoff und Helium mit einem Durchmesser von 84 Millionen Lichtjahren. In kosmischen Skalen wären wir fast schon blind, wenn wir nur ein paar Millionen Lichtjahre sehen können. All diese im Urknall gebildeten Photonen konnten endlich frei durch Raum und die Zeit strömen. Viele Objekte erhalten ihre Farbe von der Art des Materials, aus dem sie bestehen. Aber die Farbe eines schwarzen Körpers hängt nur von seiner Temperatur ab. Ein schwarzer Körper bei etwa 3000 Grad Kelvin würde ein helles orange-weißes Licht haben, ähnlich dem warmen Licht einer alten 60 Watt Glühbirne. In den nächsten mehreren 100 Millionen Jahren würde das schwache orangenfarbene Leuchten verblassen und rot werden, wenn sich das Universum weiter ausdehnt und abkühlt. Schließlich würde das Universum schwarz werden. Nach ungefähr 400 Millionen Jahren begannen die ersten Sterne zu erscheinen und neues Licht erschien. Brillante blau-weiße Sterne. Als Sterne und Galaxien auftauchten und sich entwickelten, nahm der Kosmos eine neue Farbe an. Menschen sehen Farben nicht sehr genau. Die Farbe, die wir wahrnehmen, hängt nicht nur von der tatsächlichen Farbe des Lichts ab, sondern auch von seiner Helligkeit und davon, ob unsere Augen der Dunkelheit angepasst sind. Wenn wir zur Zeit dieses ersten Lichts zurückkehren könnten, würden wir wahrscheinlich ein orangenfarbenes Leuchten wahrnehmen, das dem Feuerlicht ähnelt. So, und jetzt? Könnten wir die Folge eigentlich beenden? Wir haben das Einfache für unser Verständnis zusammengebrochen und haben die Frage geklärt, wieso unser Universum mal orange war. Doch wir wären nicht der Kanal Entropy, wenn wir hier nicht unsere Gehirne ein wenig anbrutzeln würden. Also schneidet euch an, jetzt gehen wir richtig rein. Es gibt zwei Arten von Plasma. Die exotische, also die Urplasma, und ionisierte Plasma. Also der vierte Aggregatzustand, in dem Elektronen die Atomhülsen verlassen und als positiv geladene Ionen umgeben von freien Elektronen in einer kritischen Menge sich bewegen. Okay, ich weiß, ich rede gerade viel, aber was sind Ionen? Also, Atome und Moleküle haben im gewöhnlichen neutralen Zustand genauso viele Elektronen wie Protonen. Besitzt ein Atom oder Molekül jedoch ein oder mehrere Elektronen weniger oder mehr als ein Neutralzustand, hat es dadurch elektrische Ladung und wird als Ion bezeichnet. Ionen mit Elektronenmangel sind positiv geladen. Also werden Atome durch Hitze oder Energie, was im Endeffekt das gleiche ist, Elektronen entzogen. Und dann entsteht in unserem Fall ionisiertes Plasma. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist dann dieser exotische Plasma? Aber das erklärt euch Techtastisch. Marcel, kannst du da ein bisschen mehr in die Thematik reingehen?
Hi, ich könnte euch jetzt erklären, was Plasma im Allgemeinen ist, aber da das Entropy schon in unserem gemeinsamen Video auf meinem Kanal gemacht hat, gehe ich jetzt direkt zum Urplasma über. Eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall war das Universum ein unglaublich dichtes Plasma, so heiß, dass weder Kerne noch Kernteilchen existieren konnten. Aber aus was bestand dieses Urplasma dann? Das Urplasma bestand zum einen aus Quarks, den Teilchen, aus denen Nukleonen und einige andere Elementarteilchen bestehen, und Gluonen. Das sind die masselosen Teilchen, die die Kraft zwischen den Quarks, tragen. Und das machen sie, indem die Gluonen selbst von den Quarks ausgetauscht werden, wenn sie interagieren. Oder in der Sprache der modernen Physik, vermitteln Gluonen die Kraft zwischen den Quarks. Und da Quarks Protonen und Neutronen bilden, führt dies dann zu der Kraft, die die Protonen und Neutronen in einem Kern zusammenhält.
Plasma visuell gesehen ist ionisiertes Gas, wie die Materie in einem Funken oder in einem Blitz. Das Leuchten entsteht, wenn die freien Elektronen von den Ionen eingefangen werden und die zuvor aufgenommene Energie in Form von Licht wieder abgegeben wird. Was uns allerdings noch interessiert, ist natürlich, wie Plasma aussieht. Und das könnt ihr auch sehen. Schaut bei Techtastisch mal vorbei. Natürlich überall, wo es nur geht, verlinkt. Techtastisch hat ein Video gemacht, wo er in einem Experiment zeigt, wie Plasma tatsächlich aussieht. Geht da mal vorbei und sagt Hallo von der Entropy. Also, im Unterschied zu diesen Plasmen besteht das eben erklärte Quark-Gluon-Plasma, also die exotische Plasma, wie der Name schon sagt, aus exotischen Partikeln. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie Quarks und Gluonen interagieren, anders als bei allen anderen Partikeln. Bei niedrigen Temperaturen und bei niedriger Dichte ziehen sie sich bei ihrer Trennung noch stärker an, was erklärt, warum freie Quarks in der Natur nicht einfach so vorkommen. Kern- und Teilchenphysiker haben lange davon geträumt, dieses exotische Plasma in einem Labor herzustellen und experimentell zu untersuchen. Aufgrund der enormen Energie, die benötigt wird, müsste das Labor ein Teilchenbeschleuniger sein, wobei das Plasma als Ergebnis einer Kollision zwischen Teilchen erzeugt wird, die in gegenläufigen Strahlen aufeinander zu beschleunigt werden, anstatt durch Teilchen, die gegen ein festes Ziel oder Objekt schlagen. Bei einem festen Ziel steht nicht die gesamte einfallende Teilchenenergie für die Reaktion zur Verfügung, da ein Großteil davon in die kinetische Energie der Objekte fließen muss, um das Momentum zu erhalten. Selbst bei kollidierenden Kernen endet ein Großteil der Energie mit großen Fragmenten der Kerne und steht daher nicht zur Erzeugung des Plasmas zur Verfügung. Der Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, wurde ausdrücklich zur Herstellung des Quark-Gluon-Plasma gebaut. Im 2,5 Meilen langen Ring gehen vollständig ionisierte Goldionen gleichzeitig in beide Richtungen und können sich an 6 Stellen rund um den Ring zu Kollisionen verabreden. Frühere RHIC-Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei einer frontalen Kollision von Goldkernen ihre kinetische Energie viele Nukleonen dissoziiert und das heiße, dichte Plasma von Quarks und Gluonen bildet, das sich allerdings sofort ausdehnt und abkühlt. Das heiße Plasma hält nur 10 minus hoch 23 Sekunden an und erst wenn das Plasma ausreichend abgekühlt ist, gefrieren die Quarks und Gluonen aus und hinterlassen einen Sprühnebel aus Tausenden von Elementarteilchen, die die Signatur des heißen dichten Plasmas dann tragen. Um die winzige Menge an produziertem Plasma zu zeigen, würde der RHIC, wenn es 20 Jahre lang laufen würde, nur etwa 1 Gramm Gold verbrauchen. In den neuesten RHIC, dieses Wort RHIC, Entschuldigung, aber ich find's witzig, okay? Also nochmal, in den neuesten RHIC-Ergebnissen zeigen 4 verschiedene Experimente Hinweise auf das Quark-Gluon-Plasma. Darüber hinaus haben Physiker die erstaunliche Schlussfolgerung gezogen, dass dieses Plasma eher Eigenschaften einer Flüssigkeit und dass diese Flüssigkeit keine Viskosität aufweist, was sie zu perfektesten jemals beobachteten Flüssigkeit macht. Viskosität ist übrigens der Strömungswiderstand. Honig zum Beispiel hat eine sehr hohe Viskosität. Aber warum? Eine detaillierte Analyse der Bewegung der Partikel des Plasmas, also der Quarks und Gluonen, zeigt, dass sie sich zusammenbewegen, wobei ihre Wege koordiniert sind. Diese Tendenz, dass Teile einer Flüssigkeit zusammen in die gleiche Richtung fließen, kennzeichnet eine Flüssigkeit, wie wir bereits erwähnt haben, mit null Viskosität. Während in einem viskosen Material wie Honig Teile der Flüssigkeiten dem Fluss widerstehen, so dass sich verschiedene Teile auf sehr unterschiedliche Weise bewegen können. Ebenso auffällig ist der mögliche Zusammenhang mit der Stringtheorie. In der Stringtheorie können Partikel als Schwingungsmodi winziger Strings beschrieben werden, die viel zu klein sind, um selbst erkannt zu werden, sich aber nach Stringtheoretikern in Elementarteilchen und Gravitation manifestieren. Tatsächlich wurde die Stringtheorie erfunden, um diese beiden Forschungsbereiche zusammenzuführen, die bisher nur getrennt erfolgreich waren. Obwohl es sich um ein aktives Forschungsgebiet in der theoretischen Physik handelt, wurde die Stringtheorie wiederholt als nicht experimentell testbar herabgesetzt. Aber dazu mehr in einer anderen möglichen Episode. Auch wenn wir keine exotische Plasma in einem Labor erstellen können, können wir jedoch mit ionisierter Plasma herumspielen. Und techtastisch zeigt euch, wie das aussieht. Schaut da unbedingt vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht, mit Marcel diese Folge hier zu machen und sogar ein Experiment durchzuführen. Und falls ihr mehr Lust auf solche Episoden zusammen mit Techtastisch habt, wo wir tatsächlich einige Experimente euch zeigen und visualisieren können, schreibt es in die Kommentare und schaut bei Techtastisch vorbei. Und wie immer müsst ihr da mal einen Kommentar hinterlassen. Am besten sowas wie plasmische Grüße von der Entropy. Vielen Dank, meine Lieben. Ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy.